Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann, hier in Herford. Das Gemeindehaus ist mir ziemlich vertraut, weil ich regelmäßig immer mal so einen Samstag im Monat hier bin und mit Bernhard und anderen Leuten zusammen Start-up mache für die Teenies, ja, hier bei uns in OWL. Dadurch kenne ich die Gemeinde hier und heute darf ich mal bei euch predigen in einem ganz normalen Gottesdienst, ja, weil das kenne ich so nicht von euch, einen normalen Gottesdienst, weil ich war 2017 hier zum Predigen, da wurde Kai Dreckschmidt verabschiedet, ja, wir sind einen Tag vorher nach Lage gezogen, am nächsten Tag habe ich hier die Abschiedspredigt für Domka gehalten. Und dann die letzten Jahre, wenn ich hier zum Predigen war, war das immer im Zusammenhang mit dem Start-up-Segnungsgottesdienst. Ja? Jetzt wurde ich aber auch schon darauf hingewiesen, es darf heute ruhig etwas theologischer werden. Versuchen wir mal, ob ich das kann. Ja? Mal sehen, aber ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Ich habe auch Unterstützung mitgebracht. Meine Familie besteht aus einer Frau. Meine Frau seit 20 Jahren und unseren vier Kindern und unseren dritten, den Aaron, den habe ich heute mitgebracht. Dadurch kann ich keine Geschichten über Aaron heute erzählen und er ist ganz froh darüber. Es ist so, dass ich im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, bin ich während meiner Bibellese über einen Abschnitt im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium gestolpert, der mir gar nicht so bekannt war. Und ich habe mich damit sehr beschäftigt und habe das auch gemerkt, dass das eine Botschaft ist, die Gott gerne weitergeben möchte in andere Gemeinden mit hinein. Und so passte das ganz gut, heute Morgen auch mit euch darüber nachzudenken. Und das Thema heute ist hartes Wasser. Und warum und so weiter, da komme ich nachher noch drauf, aber ich kann euch vorneweg schon sagen, wie sich Fische in kalkhaltigem Wasser fühlen, habe ich keine Ahnung. Okay, das weiß ich nicht, aber wie man hartem Wasser begegnen kann oder was Gott auch aus hartem Wasser machen möchte, im Bild gesprochen, damit beschäftigen wir uns heute. Wir lesen gleich einen Abschnitt aus Matthäus 23 und Leute, die sich jetzt in der Bibel auskennen, die sagen, 23 kommt vor 24. Okay, dazu muss man sich nicht mit der Bibel auskennen. Das ist auch so eine mathematische Leistung, das kriege ich gerade noch so hin. Aber für Matthäus 24 und 25 ist ein bisschen bekannt wegen der sogenannten Endzeitreden. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und der Tonfall dieser Endzeitreden ist jetzt doch eher herausfordernd. Ja, aber ihr müsst stark sein heute. Innerlich anschnallen, ja, weil Matthäus 23 sind die sogenannten Weherufe. Und Jesus geht da sehr hart ins Gericht mit den Schriftgelehrten. Ja, und diese Verse, die ich rausgesucht habe, ist ja, wir lesen und hören und lassen uns überraschen. So, ab Vers 23 lese ich. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ihr blinden Anführer, ihr siebt euer Wasser durch, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt und dann verschluckt ihr ein Kamel. Soweit erstmal. Und habe ich zu viel versprochen? Das ist doch das, wo man Sonntagmorgen 10.20 Uhr so richtig Bock drauf hat. Das ist doch mal Ermutigung so richtig. Oder? Ihr Heuchler, ja, und so weiter. Und also Ermutigung geht anders. Jesus sollte mal ein Coaching-Seminar besuchen. Die Sache ist die, diese Weherufe oder generell, wenn wir Gerichtsworte Jesu oder Gottes Lesen in der Bibel und Hören, dann bedeutet das auch immer, dass darin eine Chance ist, davon noch abzuwenden. Ja? Und dadurch ist das hier ein Aufruf zur Erneuerung und zur Aufmerksamkeit, dass wir lernen, umzudenken. Und ich habe dafür gebetet und ich glaube daran, dass Gott Gebet hört und das auch auf jeden Fall, denn mein Ziel ist, dass wir hier heute nicht verbal verprügelt rausgehen. Okay, da kann ich euch schon mal beruhigen. Auch wenn die Textzeilen das wahrscheinlich hergeben werden. Ja, aber das ist nicht das Anliegen. Ich glaube daran, dass Gott uns ermutigen, stärken und kräftigen möchte. Und ich rechne damit, dass das auch heute hier in diesem Gottesdienst, in der Predigt unter anderem auch passiert. Wir feiern ja nachher auch Abendmahl. Ja, okay, also soweit erstmal. Die Verse werden noch besser, aber ich habe gedacht, ich lasse das mal so ein bisschen auf uns wirken. So, als Christen haben wir dieses Prinzip des Zehnten übernommen. Das finden wir im Neuen Testament als Aufforderung nicht wirklich. Ja, das mögen Gemeindekassierer nicht so gerne, wenn das von vorne gesagt wird, es ist aber so. Aber wir finden es im Alten Testament und dort sogar mit Segensverheißungen. Ja, das wiederum hören dann Kassierer ganz gerne. Und dieses Prinzip zu übernehmen und zu sagen, ich gebe etwas, den zehnten Teil von meinen Einnahmen, damit sich das Reich Gottes, ja, Build Your Kingdom, das Königreich Gottes, sich hier ausbreitet. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Und Jesus sagt hier auch, es ist gut, dass ihr den Zehnten gebt. Das ist gut. Ja, aber ihr vergesst darüber das Entscheidende. Und was benennt Jesus hier als das Entscheidende? Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Das klingt so ein bisschen wie die Sätze, die man gehört hat aus dieser Rede von der oder der Predigt von der Bischöfin bei der Donald Trump-Einsegnung, ja? Bei diesem Festgottesdienst dafür. Hat sie auch von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gesprochen. Okay, Jesus sagt hier, den Zehnten zu geben, ist richtig gut. Aber ihr achtet ja sogar darauf, dass ihr von dem bisschen Gewürz, was ihr noch habt, das abgebt. Und euch ist das so wichtig, immer den Zehnten abzugeben und natürlich auch so, dass das alle sehen. Ja? Und darüber vergesst ihr das Entscheidende. Gerechtigkeit leben, Barmherzigkeit leben, zu glauben. Das sind die entscheidenden Dinge. Nicht, wie viel wir davon weggeben. Unsere Traditionen sind gut. Ich bin nicht generell gegen Tradition, aber man darf sie auch manchmal etwas überdenken. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, ihr siebt euer Wasser, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt und dann verschluckt ihr ein Kamel. Als ich das erste Mal gelesen habe, musste ich gleich an eine andere biblische Geschichte denken. An das Nadelöhr, ne? Eher passt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann stehen die Jünger da und sagen, wie soll das denn gehen? Und dann sagt er, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ja, und ich habe oft den Eindruck, dass wir so klein, Entschuldigung, wenn ich jetzt so sage, so kleinkariert auf Dinge achten und dabei gar nicht merken, dass uns das Wesentliche verloren gegangen ist. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus in der Bibel sich immer mit den Schriftgelehrten anlegt, da auch harte Worte hat? Und wie geht er mit Sündern um? Liebevoll, vergebungsbereit, ja? Und die Schriftgelehrten, die dies wissen müssen, batz. So, und das macht uns natürlich Spaß, weil wir das lesen und hören und denken, ja, wir sind ja nicht damit gemeint. Kommt noch. Matthäus 23, es geht weiter. Ich lese die Verse ab Vers 25. Jetzt muss ich die finden. Ich muss unbedingt zum Optiker. Eine andere Sache. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. So, der Tonfall wird immer härter, ja? Und Jesus spricht da ganz bewusst hinein. Und warum das etwas ist, was wir uns auch heute, über 2000 Jahre später, morgens in Herford in unser Leben hineinsprechen lassen können, ist Folgendes. Jesus eröffnet diese Rede und er sagt Folgendes. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Jesus sagt zu den Leuten, die ihm zuhören, das, was die Schriftgelehrten sagen, ist gut. Hört darauf. Aber guckt nicht auf das, was sie tun. Nehmt sie euch nicht in der Lebensführung zum Vorbild. Und jetzt ist es ja so, als Christen glauben wir, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Und ich glaube schon auch, dass wir als Christen und gerade auch als Freikirchen, ja, uns ist ja auch immer das allgemeine Priestertum unglaublich wichtig, ja, dass wir ein Monopol auf Schriftauslegung haben. Okay? Also, dass wir wissen oder meinen zu verstehen, was Gott hierdurch sagen möchte. Und vielleicht sehen wir uns manchmal so in dieser Tradition. Ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Und dann frage ich mich ganz persönlich, als Verkündiger, ist das, was ich sage, mit meinem Leben deckungsgleich? Und ist das, was ich aus der Schrift erkenne und weitergebe, dient das dazu, dass Menschen korrigiert, ermutigt, getröstet und gestärkt werden? Oder packe ich immer noch eins drauf? Eine religiöse Übung mehr. Ein So-Sein dann. Ja? Und Jesus sagt hier ganz klar, es geht um Folgendes, dass wir uns von innen verändern lassen durch Gottes Heiligen Geist. Und das wird nach außen sichtbar. Ich möchte euch das erklären mit einem Beispiel, was Jesus selber genommen hat in Matthäus 23. Ihr habt das gehört mit dem Gefäß. Ich habe euch mal meinen Lieblingskaffeebecher mitgebracht. Seit Weihnachten ist das jetzt sogar mein kleiner Kaffeebecher. Ich habe noch eine viel größere Tasse geschenkt bekommen. Das ist auch eine fromme Tasse, denn da steht ein Bibelvers drin. Und ich trinke da sehr gerne draus. Da ist ein großer Wasserhahn drauf. Und eine Bibelstelle aus Johannes 7, Vers 37. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und daraus trinken. Ich habe diesen Becher auch schon etwas länger, wie man manchmal sieht. Und wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, dass unser Leben ein Gefäß ist, dann ist das hier das Gefäß meines Lebens. Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird das gefüllt? Womit ist das gefüllt? Ich glaube daran, in dem Moment, als ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, ist etwas passiert, was man nicht sieht, und das betrifft übrigens jeden Gläubigen. Ja? Jeder, der an Jesus glaubt, den betrifft das. Wenn du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben, das angenommen hat, was er am Kreuz getan hat für uns und dass er wieder auferstanden ist und dass wir in Ewigkeit mit ihm leben können, wenn wir daran glauben, passiert etwas und zusch, kommt der Heilige Geist hinein in unser Leben. Und Jesus selbst beschreibt das als Wasser. So, und dann kommt es hinein in unser Leben. Und ich sage das, dass Jesus den Heiligen Geist mit Wasser vergleicht, sondern die Bibel zeigt das, Johannes 7, ich habe gerade schon aus meinem Becher zitiert, jetzt steht es hier. Ja, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also, wir leben als Christen nach dieser Zeit, wo Jesus verherrlicht worden ist, ja? Und es ist eine Zusage, dass jeder Gläubige, jeder, der an Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist bekommt. So, und dann bedeutet das, dass wir, dass das fließen muss, ja? Und deshalb ist ein gutes Gebet: Herr, lass laufen. Ja, und in dem Moment, wo der Heilige Geist hinein in unser Leben kommt, fängt er an, auch Dinge aus unserem Leben hinaus zu spülen. Dinge, die Gott nicht meint, die nicht gut sind. Und die fließen raus. Und dann passiert das, was Jesus beschrieben hat, dass das innere Gefäß sauber wird und dann außen auch, weil es überfließt. Ja? Und dann heißt es hier: Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Build your kingdom here. Du und ich, wir sind Reich Gottes auf zwei Beinen. Ja? Da, wo wir hingehen, geht der lebendige Gott selber mit und möchte die Atmosphäre, die Gesellschaft, den Ort prägen. Völlig egal, ob das der Dackelzüchterverein ist, in dem du bist, oder Gartenzwerge, was weiß ich, Sportverein, keine Ahnung, wo man hier in Herford so hingeht, ob das seine Familie ist, ja, der Job, die Schule. Von innen veränderte Menschen können Umstände verändern, nicht andersrum. Ja? Und echte Veränderung beginnt in uns drin. Ich erzähle euch gleich noch etwas mehr über Veränderung. Und dann fließt das nach außen. Und das ist einmal wichtig, dass das bei uns persönlich passiert. Hier. Komm, machen wir alles. So, ja? Der Heilige Geist ist nicht geizig. Und dass es dann auch in unserer Gemeinde passiert. Eine Frage, die ich die Lagenser Gemeinde Anfang 2017 gestellt habe, als ich hingezogen bin oder als die Überlegung waren, ob wir da hingehen, ja, war, dass ich gefragt habe: Würde die Stadt es mitbekommen, beziehungsweise euch als Gemeinde vermissen, wenn es diese Gemeinde nicht mehr gibt? Ja, und diese Frage stelle ich jetzt vielleicht auch mal heute Morgen hier so ein bisschen provokant rein. Und ich meine damit nicht, dass auf einmal die Anwohner merken, dass sie sonntagmorgens bessere Parkplätze kriegen. Ja? Sondern merken, fehlt da etwas in der Stadt, weil es ein Hotspot für Hoffnung ist zum Beispiel. Kriegen das die Leute mit? Ja. Dieses Bild der Veränderung, nur wenn wir mit diesem Heiligen Geist erfüllt sind und uns reinigen lassen durch Gottes Geist, ja, dann kann das auch als gesamte Gemeinde passieren. Und das sind weitere Bausteine für das Königreich Gottes. Gemeinde besteht nicht aus schönen Steinchen hier drumherum, sondern aus dir und aus mir, aus lebendigen Steinen. Das ist Gemeinde. Und der Geist Gottes möchte das beleben. Jesus hat auch damals versucht, durch diese deutlich harten Worte, gebe ich zu, ja, das versteinerte religiöse Judentum wieder zu beleben. Und ich glaube, wir brauchen das als Christenheit auch, dass wir wiederbelebt werden. Wir werden ja schon seit über 500, ich weiß nicht, wie alt ist Sonne der Gerechtigkeit, das Lied? Kennt sich damit jemand aus? Alt. Auf jeden Fall mehrere hundert Jahre. Ja, und da heißt es schon, weg die tote Christenheit. Jetzt sind wir ja Baptisten. Unser Bund ist in großen Umwälzungen. Die Zeitenwende hat uns auch erreicht. Und es gibt ein Schlagwort innerhalb unseres Bundes, das ist Revitalisierung. Und wisst ihr, wo mir Revitalisierung, das, also ich habe das vorher schon gehört und dann ist es mir einmal begegnet, als ich die Tagesschau geguckt habe. Und da ging es aber nicht um Gemeinderevitalisierung, ja, sondern um Folgendes. Es ging hier drum. Das ist die Emscher. Die Emscher ist ein Seitenarm der Ruhr und fließt durchs Ruhrgebiet. Und die Emscher war in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt im Volksmund im Ruhrgebiet als Köttelbecken. Das war die Kloake des Ruhrgebiets. Ja, Leute hatten keine Lust, in ihrem Garten zu grillen, weil sie Angst hatten, wenn der Wind dreht, dass sie dann nicht mehr das gute Fleisch riechen, sondern den Verlauf. Ja, und es stank furchtbar, weil einfach man hat angefangen, das weiterzuleiten, die ganzen Abwasser, aber es sind immer mehr Menschen ins Ruhrgebiet gezogen und da kamen die gar nicht hinterher. Dann wurde irgendwann in den 90ern wurde beschlossen, die Emscher zu revitalisieren. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Millionen und 30 Jahre später ist die Emscher wieder richtig schick. Ja, ich habe ein Interview gesehen, da sagte eine Frau, jetzt traue ich mich auch wieder draußen im Garten zu grillen. So, du kannst da sogar angeln. Ja, da sind wieder Fische drin. Das ist ein 80 Kilometer langer Radweg, da kannst du dran langfahren und dich freuen, wie schön grün es im Ruhrgebiet ist. Und da wurde etwas wieder hergestellt, was vorher schon war, und es wurde wieder neu belebt, neu mit Leben gefüllt. Und ich glaube, dass der Geist Gottes, dieses lebendige Wasser, unser Leben, unsere Leben und unsere Gemeinden wieder belebt. Ja, und dass er auch uns enthärten möchte. Ich lebe ja in Lage und da wird gesagt, da ist das härteste Wasser. Ja, ich finde, das könnte man auch so sagen, also ich kann das immer beobachten, wenn unser Wasserfilter nachlässt, dann sehe ich das immer in unserem Wasserkocher, weil der ist durchsichtig. Ja, und jetzt gibt es... Du kannst das zum Beispiel, jetzt gibt es noch Haushaltstipps, ja, wenn du sagst, die ganze Predigt mit den Weherufen und so weiter. Zwei Haushaltstipps. Du kannst das machen mit Essigsäure. Einmal aufkochen, stinkt furchtbar, solltest auch nicht gleich danach was aus dem Wasserkocher dann trinken oder so, dann auswaschen, dann ist der ganze Kalk weg. Ja? Man kann das aber auch mit Zitronensäure machen. Das riecht nicht so schlimm und geht auch gut. Ich habe das Beispiel mit dem Essig gebracht und danach kam jemand zu mir, nach der Predigt, ne, kam zu mir, du, das geht mit Zitronensäure viel besser. Dann haben wir das mit Zitronensäure ausprobiert. Also habe ich auch was von gelernt. So, ja. Also, und es heißt ja auch immer so, die Gebiete da, wo man ist, es ist unglaublich hart, Gemeinde Gottes da zu bauen. Ja? Ich habe jahrelang in Sachsen-Anhalt gelebt, in Köthen und in Magdeburg dann später. Und dann hieß es immer, ja, das ist das härteste Pflaster für das Evangelium. So. Dann bin ich hierher gezogen in die Gegend und ich glaube, in Herford ist das ja auch noch, zu Lippe gehört er nicht mehr wirklich. Ne? Na, bloß nicht, wie konnte er das sagen? Nein, 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 ich weiß, ihr habt ein vernünftiges Nummernschild. Alles gut. Auf jeden Fall ist das schon auch, also bei uns da und ich glaube hier auch, dass man durchaus sagen kann, es gibt relativ viele Gemeinden, wenn man darauf guckt, wie klein im Verhältnis die Städte sind, oder? Also wir haben in Lage 35.000 Einwohner, da wird jedes Kaff und jede Kuh mit rangezogen und wir haben 31 unterschiedliche Kirchen und Freikirchen. Ja? So, und da habe ich gemerkt, obwohl, und das kannte ich vorher aus den anderen Orten, wo ich war, nicht so viele Gemeinden. Ja, und trotzdem habe ich gemerkt, dass es hart ist, weil das Miteinander so unglaublich hart ist. Weil sich ja fast jede Gemeinde gefühlt gegründet hat, weil einer die Bibel besser verstanden hat als der andere. Ja? Und nicht damit sich Reich Gottes ausbreiten, na, ist egal. Also, Gottes Reich soll sich ausbreiten. Ja? Und ja, das ist hart, aber ich glaube, dass Gott unser hartes Herz als erstes weich machen will. Und das passiert durch seinen Heiligen Geist und wie viel wir uns ihm aussetzen. Dieses lebendige Wasser, was uns reinmacht. Und da sind wir wieder persönlich gefragt. Sind wir offen dazu? Sagen wir, okay, wie in dem Beispiel hier, lass laufen. Ich möchte erfüllt sein. Herr, hier bin ich. Wie war das? Hineni? Ja. Ja, habe ich mir richtig. Hab noch was gelernt. Hier bin ich. Und diese Vorstellung, dass Menschen an mir Jesus Christus sehen, das berührt mich total. Gestern Abend um 10:30 bekomme ich einen Anruf. Mein 19-jähriger Sohn sagt mir, Papa, sitzt du? Ich sage, ja. Sitzt du wirklich? Ich sage, ja. Ich hatte einen Unfall. So, ein Autounfall, er hat einen Autounfall mit meinem Bulli. Und der Unfall war wohl auch, also ihm ist jemand reingefahren. So, ganz, ganz kurz und knapp. Und ich sage zu ihm, er sagt zu mir, Papa, ich komme jetzt ins Krankenhaus nach Detmold, ich werde dort durchgecheckt. Kannst du mir, pass auf, der ist 19, der hat sich letztes Jahr bekehrt, ganz bewusst. Und er sagt zu mir, Papa, kannst du meine stille Zeitbibel und mein Textmarker mir bitte mitbringen, liegt auf meinem Schreibtisch. Ich sage, jo, mach ich. Alle Zahnbürste auch noch? Machen wir. Also haben wir schnell zusammengepackt. Ich gehe in die Notaufnahme in Detmold. Dann muss ich da warten. Und ich warte und ich rechne damit, dass irgendwann ein Arzt kommt oder jemand mich da reinruft oder sonst irgendwas. Und auf einmal steht mein 19-Jähriger vor mir, sagt, so Papa, hat einen Zettel in der Hand, wir können gehen. Ich habe nur 2 Kratzer. Ja. Und dann sage ich, okay, gut, schön, und dann gehen wir raus. Und dann, ich hatte natürlich viele Fragen, die sind auch noch nicht alle beantwortet. Und dann sagt er verschiedenste Dinge und die klang im ersten Moment so furchtbar fromm. Aber mich hat das unglaublich berührt. Das erste sagte er, naja, Papa, das war ganz gut, dass ich mit dem großen Bulli unterwegs war und natürlich, dass der große Jesus dabei war. So. Dann gehen wir raus und dann sagt er zu mir, Papa, und ich glaube, ich konnte auch Zeugnis sein für die Frau im RTW. Ey, wie krass ist das? Ja, der wusste nicht, wo unser Auto ist. So, der wusste nicht, welcher welcher Polizist mit ihm gesprochen hat oder sonst irgendwas, ja? Aber er wusste, er hat Zeugnis gegeben. Ströme des lebendigen Wassers. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das ein bisschen arg weird fand, die Frau. Also komisch. Ist auch in Ordnung, ja? Aber das war ihm wichtig. Und ich feiere das. Ich freue mich darüber. Und ich möchte enden mit einem Bild aus der Bibel, was diesen Gedanken hier aufgreift. Und da bei unserem Sohn kann man Lebensveränderungen wirklich beobachten. Und jetzt heißt es hier, Hesekiel 47, im Buch des Propheten Hesekiel gibt es viele abgefahrene Bilder. Ist auch manchmal ein bisschen schwer, sich da durchzuarbeiten. Auf jeden Fall, Hesekiel geht mit einem Art Engel über Jerusalem und sie landen wieder am Tempel. Die haben den ganzen Tempel ausgemessen. Da steht drin, wie dick die Steine sind und so weiter. Ja? Also wenn du dich mit Architektur beschäftigen willst, kannst du das machen. So gehen sie zurück zu dem Tempel und dann sagt er, da sagte er zu mir, dieses Wasser, also die haben das so gesehen, es war eine Vision, die Hesekiel dort hatte, dass unter dem Tempel, unter der Tempeltür ganz langsam Wasser rausfloss. Ja? Und dann sagt er, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araba und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn da, wo das Wasser hinkommt, wird alles gesund werden. Es wird alles gesund werden. Gott kommt raus aus dem Tempel, fließt hinein ins Tote Meer. Vielleicht kennt ihr diese Bilder, wo Menschen im Toten Meer liegen und Zeitungen lesen und so, ja? In diesem Wasser kann kein Leben stattfinden. Und hier heißt es, es werden Fische drin sein. Hesekiel geht sogar noch weiter, er spricht von den Fischern von Engedi, also dass da Leute stehen und angeln werden, ja? Fische fangen. Das ist unvorstellbar heute. So, aber er spricht davon, dass das Wasser heil wird. Und da bin ich wieder und sage, okay, Herr, fang bei mir an, lass laufen, mach mein Herz heil und deine Gemeinde, sodass wir nach außen deine Herrlichkeit, deine Kraft, deine verändernde Kraft zeigen können, dass das Menschen sehen und Bock haben und sich nach diesem lebendigen Wasser sehen. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst. Ich wünsche uns, dass wir das erleben und dass unsere Gemeinden solche Orte sind, wo die Hoffnung der Herrlichkeit nicht in den Türen gefangen ist, sondern rausfließt hinein in die toten Meere unserer Städte. Und dass dort wieder Leben geschieht. Und ich glaube an einen Gott, der das tut. Amen.